wollen. Und Gott mag es, wenn wir ihm sagen, was wir wollen. Denn das ist eigentlich in Form von Gebet. Sag mir, was du willst, und ich sag dir, ob ich es dir gebe. Und wir haben Dinge gesagt, wo er uns schon vorher gesagt hat, die gibt er uns gerne. Pastor Hans-Peter ist Pastor in Freiburg. Er hat eine ganz, ganz interessante Geschichte. Er hat ein Buch geschrieben, ich habe das gelesen. Hat mich sehr beeindruckt und bewegt, wie jemand, der 16 Jahre in einem Kinderheim groß wurde und alles an Ablehnung erfahren hat, was Eltern einem so geben können. Wie Gott ihn gebraucht als Vater für eine inzwischen 700 Mann starke Gemeinde. Das ist ein Zeichen dafür, wie Gott wiederherstellt und wie Gott das Unmögliche möglich macht und Wunderbares tut. Wir haben Pastor Jimmy hier gehabt, der hat ja auch eine Geschichte mit Missbrauch und allem erlebt und wie Gott ihn gebraucht jetzt. So Gott gebraucht zerbrochene Männer und Frauen und er richtet sie wieder her. Sein Ziel ist nicht permanent Zerbruch, 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 sondern sein Ziel ist Zerbrechen und das wiederherstellen, was in seinem Bild, in seinem Plan war. Das hat er mit Pastor Hans-Peter gemacht. Er ist hier mit zwei Töchtern oder mit seinen zwei Töchtern. Ich bin so beeindruckt von seiner jüngsten Tochter. Ich war bei ihm vor ein paar Monaten, habe ihn besucht zu Hause, wir hatten einen schönen Tag zusammen und sie erzählt mir ein bisschen was. Ganz sportliche Familie, alle miteinander so. Er läuft morgens zum Gottesdienst und so. Manchmal, ja. Oder so. Und die Tochter, die stand auf einmal vor mir und sagte, ich kann auch was oder so. Und dann machte sie einen Handstand aus dem Stand heraus. Auf einmal guckt mich die Füße an, so vor mir. Wow, das ist stark. Magst du das mal machen? Hast du heute keinen Rock an? Das ist okay. Oder, Marc, muss nicht. Später, okay, muss noch warm trainieren. So ist eine ganz süße Familie. Und ich freue mich sehr, Hans-Peter, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann, dass du hier uns heute dienst. Wir teilen die Vision des Prinzips der 12 sehr. Und er ist sehr leidenschaftlich dabei, auch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu sammeln, um die Kräfte hier zusammenzubinden, um ein eigenes deutschsprachiges Netzwerk aufzubauen. Das finde ich so super und gut. Bitte, Pastor Hans-Peter, bring uns das Wort. Ein Applaus für unseren Redner.
Schön, dass du da bist. Echt schön, dass du da bist. Ja, danke. Guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Es stimmt, es sieht gut aus. Der deutschsprachige Raum rückt zusammen. Und es wird wirklich Zeit, dass wir feststellen, was alles unter uns ist. Euer Pastor hat ja schon erzählt, ein bisschen, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe es auch dabei. Das könnt ihr nach dem Gottesdienst euch kaufen. Ich werde, habe ich auch versprochen, ich werde auch natürlich etwas darüber sagen, über mein Leben, aber nur Auszüge. Ich kann natürlich nicht zu viel darüber sagen, sonst kauft ihr es nicht mehr, weil ihr dann alles wisst. So für 5 Euro könnt ihr es nachher euch erwerben. Wir haben es extra rund gemacht, dass wir nicht so viel rausgeben müssen. 5 Euro, kein Problem. Ja, ich bin dankbar, dass wir zusammen in der Vision stehen dürfen und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nächstes Jahr wieder eine Konferenz haben in Freiburg. Von den Rednern her werde ich es mal nicht ganz so viel sagen, weil wir noch unterwegs sind, gute Leute zu bekommen, aber ich hoffe, dass ihr dabei seid nächstes Jahr mit eurer ganzen Gemeinde und dass wir ein Stadion, das Eisstadion in Freiburg füllen. Und ich war letzte Woche in Berlin, ach Quatsch, in Wien, so ähnlich wie Berlin, und es war wirklich der Moment, wo Gott gesetzt hat und Wien hat gesagt, ja, wir werden dabei sein. Sie sehen sich danach, wirklich einen deutschsprachigen Raum, auch Leiter und Pastoren zu haben. Und wir merken einfach, während wir sprechen, jeder hat etwas, was der andere nicht hat und was ich habe, hat der andere nicht. Und wir können uns gegenseitig ergänzen und ermutigen. Oh, das macht richtig Spaß. So, bevor ich ein paar Dinge sagen werde, wenn es natürlich über mein Leben geht, dann hat es auch natürlich mit dem Vaterschaft zu tun. Und ein Thema, was nie endet, was auch nie enden darf und wo es auch immer wieder wo unser Spektrum erweitert werden soll, wer Gott ist. Und wenn wir anfangen, Gott zu studieren, dann werden wir feststellen, dass wir nie ans Ende kommen. Es wird nie aufhören. Wir werden immer wieder neue Dinge entdecken und fasziniert sein, wie Gott ist. Und ich möchte zunächst mal 3 Thesen aufstellen, oder auch 3 Behauptungen weitergeben. Und bevor ich dann in meine Geschichte reingeben werde, ganz viele Menschen haben Zweifel und Ängste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hat jemand von euch schon mal Angst gehabt? Okay, ein Thema passt heute Morgen, okay. Aber genau das ist unser Problem. Wir haben auch Zweifel und Ängste, was Gott gegenüber betrifft. Und weil es so ist, haben Männer und Frauen auch Ängste, wenn es um gewisse Dinge geht. Ich werde zunächst mal drei Thesen sagen und dann kurz was das erläutern. Über Gott. Gott ist zu mächtig, um zu versagen. Ja? Er ist zu mächtig, um zu versagen. Und dann reflektieren wir sofort und sagen, ja, das ist ja Gott. Er kann nicht versagen, er ist ja wirklich so. Aber ich sage dir, es gibt Situationen in deinem Leben, wo du das anzweifelst und wo es viele Menschen schon angezweifelt haben, ob Gott wirklich nicht versagt, ob er nicht da doch einen Fehler gemacht hat. Ja? Oder wo wir ihn anklagen und sagen, naja, also das hätte ich anders gemacht, wenn ich Gott gewesen wäre. Okay, Gott ist zu mächtig, um zu versagen. Gott ist zu weise, um einen Fehler zu begehen. Würden wir auch zustimmen, oder? Gott macht keine Fehler, er fehlt nie. Okay. Und Gott, oder er, liebt uns zu sehr, um uns zu verletzen. Hallo? Vorhin habt ihr noch alles zugestimmt bei Ängsten, aber und jetzt? Bei den Verletzten sind wir schon wieder vorsichtiger. Ja, ob es so ist, ob Gott es wirklich gut mit uns meint und ob das alles so ist. Aber genau, das ist die Situation. Wenn wir das nicht in unserem Herzen reinkriegen, dass Gott so ist, dann bekommen wir nämlich zwischenmenschliche Probleme, was Ehe anbelangt und auch was Gemeinde anbelangt. Und die Bibel sagt uns, dass Gott unveränderlich ist. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Unveränderlichkeit ist für uns eine Versicherung. Ja, eine Versicherung, die uns gerade in unseren Problemen hilft zu wissen, er ist anders, als wir uns das manchmal vorstellen oder wie wir uns auch manchmal sehen. Er ist unsere Garantie. Er verändert sich nicht. Er sagt nicht heute, ich liebe dich und morgen, ich liebe dich nicht. Ja. Und wenn wir wirklich Probleme haben, haben wir Grund, zu Gott zu laufen und zu wissen, er ist gut. Er macht keine Fehler. Und er liebt uns zu sehr, um uns zu verletzen. Ich hatte gestern eine Hochzeit, ich habe geheiratet, sondern ich habe eine Trauung gemacht. Und da gibt's ein Kapitel, das kennt ihr wahrscheinlich alle, Epheser 5, 21 bis 31, das klassische Kapitel der Ehe. Das habt ihr wahrscheinlich auch, wenn es um Trauung geht. Und da heißt es ganz interessanterweise, ordnet euch einander unter. Das geht noch, oder? Ordnet euch einander unter. Aber dann kommt etwas Interessantes, heißt es, ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Und so, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und in diesem Moment, wenn ich das jedes Mal sage, spüre ich, wie die Menschen zusammenzucken. Und sagen, das kann's nicht sein. Das geht ja gar nicht. Ich kann mich doch nicht unterordnen. Ja, das klingt ja wie Sklaverei. Das klingt ja wie Unterdrückung. Aber warum klingt es in unseren Ohren wie Unterdrückung und Sklaverei? Warum kämpfen wir dagegen? Weil wir genau das nicht glauben. Weil wir mit Vorbehalten in unsere Beziehungen hineingehen. Das nämlich ganz Interessante ist, und dass Gott eigentlich sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Gott die Gemeinde liebt. Und wie liebt Gott die Gemeinde? Eben genau so. Er liebt sie zu sehr, um sie zu verletzen. So, wenn man das jetzt herunterbricht auf den Mann, dann heißt das, lieber Mann, liebe deine Frau so sehr, dass du sie nicht verletzt. Und dann fangen wir an zu radern. Aber hallo, ich weiß den Tag, ich kenne, ja, wir vergessen ja auch nicht. Und wir fangen an, Vorbehalte zu haben. Und die Vorbehalte beginnen nicht erst in der Ehe, sondern die beginnen ja vorher schon. Und weil wir dieses nicht in unserem Herzen haben, haben wir Probleme zu verstehen, was Unterordnung bedeutet, Gott gegenüber, aber auch, was es bedeutet in der Ehe gegenüber. Denn wenn ich wüsste in meinem Herzen und wenn ich die Gewissheit habe, ich habe jemand, der die Verantwortung oder auch der mich liebt, wie Christus die Gemeinde liebt, der in seinem Herzen sich vorgenommen hat. Ich glaube an einen Gott, der nie versagt, aber ich werde auch durch diese Liebe in meinem Leben dorthin kommen, dass ich immer weniger versage. Mein Gott liebt ja Versager, ja, das ist ja die eine Seite. Aber der Mann, sagt ja die Bibel, spiegelt ja so ein Stückweise ja auch die Liebe Gottes. Oder der Mann ist bemüht zu sagen, ich liebe meine Frau so sehr oder meine Familie auch so sehr, dass ich ja darum bemüht bin, meine Fehler durch die Gnade des Herrn zu minimieren. Und ich liebe sie so sehr eben, dass ich sie nicht verletze. Und weil wir das nicht oft auf Gott draufkriegen, kriegen wir es natürlich auf die menschliche Ebene sowieso nicht drauf. Aber deshalb ist Unterordnung für uns ein ganz großes Problem. Und deshalb haben wir auch Zweifel und Ängste. Und deshalb gingen viele Leute auch gar nicht auf die Straße. Und deshalb kriegen auch viele Christen Druck. Wenn wir sagen, geh mal hinaus und sag was über Jesus, Liebe ist, dann bekommen die Leute Druck. Aber warum bekommen sie denn Druck? Weil sie wahrscheinlich nicht ganz von dem überzeugt sind, was sie hören. Und vielleicht, was sie doch gerne glauben würden. Aber es fällt uns schwer zu glauben, dass Gott ein Gott ist, der uns zu sehr liebt, dass er uns nicht verletzt. Dass er ein Gott ist, der uns so liebt, der so groß ist, ja, dass er nicht versagt. Und dass Gott zu oder dass es so gewaltig ist und so weise ist, dass er keine Fehler macht. Weil das ist ja eigentlich eine Botschaft, die jeden Menschen glücklich macht oder die jeden Menschen zumindest mal aufhören lässt und sagen, wow, was für ein Gott. Aber weil das unser Problem ist, haben wir ja auch Probleme in Beziehungen, haben wir Probleme in der Familie. Und es gab einen jungen Mann, ich habe das gestern gelesen, er war so 24, 25 Jahre alt. Und als er diese Botschaft gehört hat, dass Christus, die Bibel beschreibt es ja, dass er uns liebt, dass er verliebt ist in den Menschen und dass die Bibel spricht ja auch von uns, dass wir verliebt sein sollen in Jesus. Ja, zu den Ephesern heißt es, ihr seid super in den Werken, ihr macht alles, es ist super, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Und Gott leidet mehr darüber oder darunter, als dass wir alles richtig machen und perfekt eine Gemeinde aufbauen, wenn nicht die Liebe dabei ist. Und die Bibel sagt, dass er sich verzehrt und dass er verliebt ist. Denn wenn Gott nicht verliebt in uns und für uns, dann wäre er ja verrückt. Oder wer ist so verrückt, für jemanden zu sterben, den er nicht liebt? Ja, aber er liebt uns von ganzem Herzen. Und er hat sein Herz und sein Leben zerrissen für uns. Und ein junger Mann hörte diese Botschaft. Er war drogenabhängig. Und als diese Botschaft hörte, stand er auf. Und hat gesagt, ich möchte zu diesem Gott. Dieser Gott, der mich bedingungslos liebt. Der mich so liebt, dass er mich nicht verletzt. Denn ich bin verletzt worden von meiner Kindheit an. Ja? Und er erzählte, dass er missbraucht wurde. Dass er in SOS-Kinderheim Dörfer war. Dass er in Kinderheim war. Dass er Drogen genommen hat. Alle diese Palette, was so ein junger Mann, der kein Elternhaus hat, der missbraucht wurde, eben tut oder beginnt zu tun. Und er sagt, ich war so chaotisch. Aber er stand auf und sagt, ich will zu diesem Gott. Und er gab sein Leben Jesus. Und als er dabei war, sein Leben aufzuräumen, er machte es radikal, da sagte er auf einmal, ich habe nie einen Vater gehabt. Ich weiß nicht, was es bedeutet, einen Vater zu haben, der mich in den Arm nimmt. Aber wenn das stimmt, was ihr gesagt habt, dass es einen Vater gibt, der mich bedingungslos liebt, der ein Herz hat, mich nicht zu verletzen. Ein Gott, der keine Fehler macht. Und ein Gott, der nie versagt. Dann will ich ihn sehen. 24 Jahre alt. Eines Tages, in seinem jugendlichen Alter, starb er auf der Stelle. Er war tot. Und die Leute, die ihn begleitet haben, die haben einen Abschiedsbrief geschrieben und haben geschrieben, dieser junge Mann geht dorthin, um seinen Vater zu sehen. Denn das war sein Wunsch. Hört sich eigenartig an, aber das war sein Herz. Er hat gesagt, ich will diesen Vater sehen. Und ich weiß nicht, was dein Herzenswunsch ist. Ja, wenn du sagst, ich will den Vater sehen, ich meine nicht mit allen so, wie jetzt wird es ändern in diesem Mann. Aber es hat mich schon bewegt. Ein Mensch, der aufsteht und sagt, ich will diesen Gott haben. Ich will diesen Gott haben, der mich liebt von ganzem Herzen. Ich will diesen Gott haben, der sich vorgenommen hat und der auch eben nicht verletzt, der nicht missbraucht, der nicht frustriert, sondern dass es ein Gott der Liebe ist. Ja. Und das hat sein Herz so durchfahren, dass er diesen Wunsch hatte. Und dieser Abschiedsbrief, den die Leute geschrieben haben für ihn, der hat eine ganze, ich weiß nicht wie viele Jugendliche auf einmal auf die Knie gezwungen, weil sie irgendwas begriffen haben von diesem liebenden Gott. Obwohl dieser junge Mann so früh gestorben ist, ja, war in seinem Herzen und hat man geschrieben in dieser Todesanzeige, weint nicht, denn er geht zu seinem Vater. Und heute Morgen muss es in unser Herzen rein, dass Gott uns liebt von ganzem Herzen. Und wenn es um Unterordnung geht, und wenn wir eine Beziehung leben in einer Familie, dann sagt ja die Bibel, dass wir das Reich Gottes präsentieren. Braut, ja. Die Bibel schreibt es so im Hohenlied, dass die Braut sich sehnt nach dem Bräutigam. Und dass sie sich verzehrt. In der deutschen Bibel heißt es, sie ist krank vor Liebe. Dieser junge Mann war krank vor Liebe geworden. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ob du krank vor Liebe bist zu Gott. Okay. Wir wollen ja nicht krank sein, aber es ist ein Ausdruck. Ja? Das Herz, das sagt, das sich danach sehnt. Nach diesem Gott. Und der jeden Mangel ausfüllt. Ja. Und der ein Gott ist, der nicht versagt. Und die Bibel schreibt darüber, dass ihm das lieber ist, dass wir krank werden nach Liebe, nach ihm, als dass wir alles perfekt machen. Die Bibel sagt, dass es sein Herzenswunsch ist, dass wir wieder zurückkommen an den Tag, wo wir uns für ihn entschieden haben. Und die meisten, denke sehr viele Leute, zumindest, also ich habe immer ein paar Fragen, wenn sich Leute bekehren und sie haben nichts erlebt. Dann weiß ich nicht, ob sie wirklich diese Wiedergeburt erlebt haben. Aber die meisten, die eine Wiedergeburt erlebt haben, sind zunächst erfüllt von dieser Liebe, oder? Sind es ein paar, die das erlebt haben von euch? Also ich darf mal sehen, dass ich da nichts Falsches sage. Okay, doch einige. Okay, wir sind richtig auf der Spur. Ja, da war unser Herz voll. Und ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, wie sich mein Leben radikal verändert hat. Ja, vielleicht war ich ein bisschen scheu. Ich werde euch gleich darüber erzählen, in der Schule so loszublabbern. Aber ich wusste, Gott liebt mich von ganzem Herzen. Ich wusste in meinem Herzen, dass es ein Gott ist, der mich angenommen hat. Und in der Offenbarung, da heißt es, ich wünschte, dass das eure obere Priorität ist, dass ihr mich liebt, dass ihr krank seid. Ich sag's mal mit Hohenlied, deutsche Übersetzung, krank seid vor Liebe nach mehr. Denn nur diese Leidenschaft, ja, diese Leidenschaft hat Jesus überhaupt ans Kreuz gehen lassen. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er ganz nüchtern war und sagte, okay, ich habe jetzt mal einen Auftrag, ich muss da jetzt hin, aber eigentlich empfinde ich gar nichts für die Menschen, sondern es war diese bedingungslose Liebe. Ich war einmal im Gefängnis in Freiburg, wir haben so eine Gefängnisarbeit, es war letzten Winter, und ich saß dort im Raum drin, 20 Gefangene. Da waren Väter, die ihre eigene Töchter umgebracht haben. Bankräuber, also in Freiburg sitzen ja richtig die harten Jungs. Und ich saß da drin und im ersten Moment dachte ich, ja toll, die haben einen warmen Raum. Ja, denen geht's besser wie manch Obdachlose draußen. Im ersten Moment spürte ich, wie mein Herz eigentlich gar nicht bereit war, von dieser Liebe zu sprechen. Ja, irgendwo dachte ich, wow, bringt dieser Kerl seine Tochter um. Das wusste ich vorher von dem Leiter, hat mir ein paar Sachen erzählt. Aber in diesem Moment sprach der Geist Gottes und sagte, Gott liebt diese Leute. Und sie wollten auch, dass ich über meine Geschichte was erzähle und ich habe das gemacht. Und am Ende dieser Geschichte, normalerweise, wenn ich da bin, dann beten wir für die Leute, dann geht es meistens um Bekehrung. Sie bekehren sich auch. Aber an diesem Tag habe ich gesagt, okay, wir werden das Folgendes machen, das kennt ihr vielleicht auch, zumindest wir machen es im Begegnungswochenende, dass wir uns aufstellen und dass wir die Leute in die Arme des Vaters reinlaufen lassen und dass wir sie in die Arme nehmen, um sie ihm zu umarmen. Und ich habe zu dem Leiter gesagt, lass uns das heute mit den Gefangenen tun. Dass sie aufstehen und dass sie zu uns in den Arm laufen. Und ich sage euch, das sind Kolosse, die sind breit. Boah. Also ich bin ja dagegen ein Hämpfer. Ich tue auch alles, dass ich nicht zu dick werde. Aber nein, das waren wirklich Leute, die waren muskulös, die waren Schränke. Aber sie kamen. Ja, und wir haben sie in die Arme genommen. Und wir haben sie einfach nur anstelle des Vaters im Himmel umarmt. Aber ich sage euch, diese Leute, die haben geheult wie die kleinsten Kinder. Die haben geweint und geweint. Und wenn du dann dich ihre Geschichte anschaust und was sie erzählt haben, ja, der eine hat erzählt, ich war 5 Jahre alt und mein Vater hat mich sexuell missbraucht, ein Junge. Und der andere sagt, ich bin zu Hause aufgewachsen, mein Vater war Alkoholiker. Das rechtfertigt überhaupt nicht das, was sie gemacht haben, versteht mal. Ich möchte nur mal Ich sage den Leuten immer, die Verbrecher werden ja nicht geboren, sondern die Menschen werden dahin gebracht, sie werden gemacht. Ein junger Mann erzählt, ich habe einen Vater gehabt, Alkoholiker. Das Erste, wenn er nach Hause kam, ist, dass er mich zusammengeschlagen hat. Oft. Und so ging es weiter. Auch ein junger Mann, der jahrelang im Kinderheim war und kein Elternhaus hatte. Und irgendwann entwickelt sich in deinem Leben und in unser Leben, wenn wir nicht genug Liebe haben, dann beginnt etwas in unser Leben, dass wir das einfach versuchen zu erkaufen. Und bei den meisten oder bei vielen solchen jungen Leuten geht es halt in die Kriminalität rein, in Drogen hinein, in Gewalt hinein. Und aber Gott liebt diese Leute. Ich sage nicht, dass sie ihren Preis nicht bezahlen müssen. Das ist eine andere Geschichte. Aber er liebt sie. Seine Liebe zu den Menschen ist bedingungslos. So, er macht da nicht einen Stopp und sagt, okay, du nicht, du ja, du nicht, sondern sie ist gleich. Ja. Und nur ganz nebenbei, Gott sei Dank, ist es auch bei mir so gewesen. Die Leute versuchen ja, den Vater im Himmel auf diese Erde zu holen. Und sie glauben ja, weil es ihnen eben schlecht ging und weil ihre Ehe schlecht war und weil sie vielleicht einen Partner hatte, der chaotisch war, dass ja Gott auch so chaotisch ist. Aber Paulus, wir kennen all diesen Vers, er war fasziniert, als er sich eines Tages, er war ja unterwegs, hat Christen verfolgt und er beschreibt es ja, er dachte ja, ich tue ja was Gutes. Er dachte, er würde Gott einen Gefallen tun, bis das Licht Gottes ihn traf. Und er wusste, dass er der Schlimmste von allen Sündern ist, er selber beschreibt es. Aber er sagt auch, steht glaube ich in Epheser, Vater aller Vaterschaften, dass Gott der Vater aller Vaterschaften ist. Und ich beuge meine Knie vor ihm. Aber warum? Weil er verstanden hat, dass Gott zu mächtig ist, um zu versagen. Weil er verstanden hat, dass Gott zu weise ist, um einen Fehler zu begehen. Und dass er, dieser wunderbare Gott, er dich so liebt, dass er dich nicht verletzt. Und er sagt, ich beuge meine Knie vor diesem Gott. Paulus wusste, für mich ist es eine Versicherung. Ja, wir leben unser Leben in wechselnder Zeit. Aber die Bibel sagt, er ist kein Schatten des Lichtes, ja. Wo sich der Schatten bewegt und oder dass das Licht, die Sonne sich bewegt und der Schatten sich ständig verändert, wie bei einer Sanduhr oder sowas, sondern die Bibel sagt, dass er ständig an dem Zenit, einem hohen Zenit ist und er verändert sich nicht. Er ist der gleiche und das ist unsere Versicherung. Ja, das ist unsere Hoffnung und das ist auch die Stärke in unserem Leben, einen Gott zu haben, der sich nicht verändert. Und Paulus sagt, ich beuge meine Knie, ich bin begeistert, ich kann gar nicht anders, weil ich verstehe jetzt, wer Jesus ist. Ich begreife jetzt, dass Jesus die offenbarte Liebe Gottes ist. Ich begreife jetzt, dass er mich bedingungslos liebt und es ist ein Gott ist, der an dich glaubt. Und meine Eltern, so, die hatten eigentlich die Vision und die Hoffnung oder die wollten einfach Güter kaufen, sie wollten Häuser haben, sie wollten Grundstücke haben und Kinder waren ihnen im Weg. Und man erzählt, dass meine Mutter abgetrieben haben soll und aber wie ihr seht, ich stehe da, ich war nicht dabei, aber was sie gemacht hat, ist, dass sie kurz vor ihrer Geburt sich so eng den Bauch geschnürt hat, dass niemand sehen konnte, dass sie schwanger war. Bei der lieben Pastorenfrau sieht man, sie ist schwanger, aber sie hat es verhindert. Sie wollte nicht, dass jemand sehen würde, dass sie schwanger war. Und vom ersten Tag an bekam ich ins Kinderheim. Als ich 3 Jahre alt war, kam ich ins vom ersten Tag bis 3 Jahre kam ich Säuglingsheim und von Säuglingsheim kam ich dann ins Kinderheim. Und mit 5 Jahren rief mich dann die Heimleiterin ins Büro und sie stellte mir eine Frau vor und sagte, Hans-Peter, das ist deine Mutter. Und ich wusste ja gar nicht, was Mutter ist. Ja, und ich begrüßte sie dann auch mit sie und sie versuchte mir klarzumachen, dass ich auch du zu ihr sagen darf, was ich auch durch Anstrengung versucht habe zu machen. Sie ging mit mir den Weg runter vom Heim zu einem Auto, ein Mercedes, da saß ein Mann drin, dick, wenig Haare. Sie sagte, das ist dein Vater, küsse ihn. Ich habe ihn geküsst, ich war da gehorsam, aber nicht auf den Mund, sondern auf der Backe. Und mit 6 Jahren haben sie ein Heim in Mannheim gefunden, weil ihnen war es wichtig, dass ich aus der Gegend von Freiburg herauskam, auf dass es nicht offenbar werden sollte und würde, dass sie einen Sohn hatte. Und sie holte mich ab, eines Morgens mit 6 Jahren, und fuhr mich mit dem Taxi mit mir zum Bahnhof und wir stiegen Zug rein und wir fuhren von Freiburg nach Mannheim. Aber schon während ich in diesem Zug saß, spürte ich, irgendwas läuft da ab und ich hielt mich bei ihr fest und ich fing an zu weinen und ich sagte zu ihr, Mama, du wirst mich doch nicht, Mutter, du wirst mich doch nicht irgendwo abgeben. Oder sie sagt, nein, wir machen nur einen Ausflug und das ist nur eine bestimmte Zeit. Und wir kamen in das Heim und ich hielt mich fest an ihren Rockzipfel sozusagen und wollte sie nicht loslassen. Und weil ich so weinte und mich an ihren Hand oder Rockzipfel festhielt, musste sie eine Idee entwickeln, dass sie mich losbekam. Und irgendwann kam eine Erzieherin und sie nahm meine Hand, gab meine Hand der Erzieherin und sagte, heben Sie mal diesen kleinen Jungen fest, ich muss kurz ins Büro ein paar Sachen zu erledigen. So geschah es, die Erzieherin hielt mich fest, sie ging ins Büro. Aber wer nicht mehr kam, war meine Mutter. Irgendwo war eine Hintertür im Büro, es war wie ein Schloss, da waren mehrere Türen in diesem Raum. Und sie verschwand an der Hintertüre und sie war an diesem Tag nicht mehr zu sehen. Und heute weiß ich ja, dass es vielen Menschen so geht. Ja, Menschen, die dir versprochen haben, ich werde zu dir stehen. Ich werde dich nicht alleine lassen und ich werde zu dir stehen. Und es kam der Tag, da waren diese Leute, die einsamsten und die verlassenen Menschen, weil die Leute, die das versprochen haben, auf einmal nicht mehr da waren. Und so, ich entwickelte mich als sehr schwierig, hatte Probleme zu lernen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man versucht, den Lebensmangel, den ich nicht von zu Hause bekomme, irgendwie an sich zu reißen. Ja, man wird einfach auffällig. Und ich wurde auffällig, indem ich sozusagen überall dabei war mit der Zeit, wo es um Schlägereien ging, wo es um Gewalt ging, sozusagen in der Schule. Da war ich dabei. Und da hatte ich schon Anerkennung, klar. Und die Leute waren dankbar, dass ich überall mich einmischte und. Aber letztendlich hat es auch mir keine Freunde geschaffen. Denn wenn man zu dämlich ist oder zu gewalttätig ist, dann distanzieren sich die Leute auch. Die finden es zwar gut, in diesem Moment, wenn was los ist, dass sie dich gebrauchen können, aber sie haben kein Vertrauen zu dir. Ich weiß, wenn Weihnachten war oder auch zu meinen Geburtstagen, war dasselbe. Wir hatten in diesem Heim ein Riesenportal. Und wir standen immer als Kinder vor diesem Portal und wir sangen die Weihnachtslieder voller Inbrunst, ja, und die fröhliche, all diese Lieder, die wir kennen. Danach ging die Türe auf, die Tische waren zugedeckt mit weißen Tischdecken. Es war ein Riese, wir waren, glaube ich, 1000 Schüler, Kinder. Und die Tischdecken wurden weggemacht und dann wurden wir zu unserem Platz geführt, wo die Geschenke lagen. So, und jedes Mal, wenn ich an meinen Geschenktisch kam, dann war richtig erbärmlich. Denn man hat ja Vergleiche gehabt zwischen den Leuten, die ihre Karrierebahn hatten und ihre Märklingeisenbahn oder was weiß ich alles. Und bei mir lag irgendwo so ein Stofftier drauf. Und okay, da entwickelt sich natürlich irgendwo in meinem Herzen auch diese Dinge zu haben, die die anderen hatten. Und ich fing an zu klauen und ich klaute und ich klaute. Und wer klaut, der wird auch manchmal erwischt. Und da man die Dinge ja nicht gerne zugibt, fängt man auch an zu lügen. Und ich fing an zu lügen und ich habe gut gelogen. Die Leute, obwohl ich eigentlich schon entdeckt war, konnten mir oft die Leute mir nicht nachweisen. Und andere haben für mich die Strafe auf sich genommen. Ich entwickelte mich weiter in der Schule, sehr schwierig. Unsere Schule war so eine ich weiß nicht, wie das so eine Heimschule, das heißt, alle 14 Tage mussten wir dann wieder nach Hause gehen. Die meisten gingen natürlich zu ihren Eltern. So, bei mir war es so, entweder ging ich ins Heim oder ein Lehrer hat sich erbarmt oder Lehrerin eben und hat mich zu sich nach Hause genommen. Aber irgendwann war ich das auch leid. Irgendwo, weil du spürtest als Kind, die nehmen dich nur mit, weil es sein muss, weil du sonst irgendwie auf der Straße liegen würdest. Und ich nahm mir in meinem Herzen vor, einen Tag oder zumindest mal eine Nacht bei den Eltern zu übernachten. Und wir hatten ein Kind an der Schule in Mannheim. Dieses Kind kam eben auch aus Freiburg und ich fragte die Eltern mit Erlaubnis der Heimleitung, ob sie mich mitnehmen würden. Und ja, wir nehmen dich mit. Und so fuhren wir abends los nach Freiburg. Und wir kamen an das Haus, wo meine Eltern wohnen. Und ich war noch nie zu Hause. Ich habe das Haus bis dahin noch nie gesehen. Und ich klingelte, die Haustür ging auf. Ich musste 3 Stockwerke hochgehen. Die Tür stand auf. Mein Vater stand auch da. Aber mein Vater war nicht begeistert, als er seinen Sohn sah. Sondern er zog mich rein, gab mir eine Ohrfeige und sagt, was willst denn du eigentlich hier? Ich sage, ich würde gern eine Nacht hier übernachten. Ich glaube, du spinnst. Sie hatten gerade Besuch und sie stellten mich den Besuch als als Feengast vor. Nahm das Telefon, rief das Taxi an und ließ mich abends noch ins Heim fahren. So, in meinem Herzen baute sich eine Aggression gegen meine Eltern auf. Ich hasste meinen Vater, ich hasste auch meine Mutter. Und Ich wisst ihr, manchmal gibt es so eigenartige Dinge, wenn Kinder nicht lernen können, hat es ja oftmals auch seine Ursache. Und ich habe mir vorgenommen, das habe ich bis nach meiner Schule noch gehabt, ich werde nicht lernen, auf dass meine Eltern nachher noch sagen können, wow, aus dem Junge ist was geworden. Dass sie sich noch irgendwie brüsten könnten mit einem Sohn, aus dem was geworden war. Ich wollte ihnen den Gefallen nicht tun. Natürlich weiß ich heute, dass ich mir selber damit geschadet habe. Aber damals war es einfach meine Einstellung. Und aber wir hatten eine Erzieherin. Ich erzähle nur ein paar Sachen. Also die Seite wird nicht reichen und da gibt es das Buch. Wir hatten eine Erzieherin, die hatte auf dem Herzen, sich Waisenkindern anzunehmen. Ich war ja eigentlich kein Waisenkind, ich hatte ja Eltern, aber sie kümmerten sich nicht um mich. Aber sie nahm sich vor, für diese Kinder, sie glaubte an Jesus und sie nahm sich vor, für diese Kinder zu beten und ihnen auch zu zeigen, dass sie etwas für sie übrig hatte, dass sie Liebe für sie hatte. Und so, ich war dabei, so und eines Abends, ich weiß es noch wie heute, da sagte ich so, es waren es glaube ich 5, 6 Waisenkinder im Heim, ihr dürft heute Abend bei mir im Zimmer übernachten. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Missbrauch oder sozialpädagogisch völlig unverträglich, aber damals war es für uns eine Zeit der Annahme. Ja, da war jemand, der uns ans Herz gezogen hat. Da war jemand, der sich Mühe gab, uns ganz nah bei sich zu haben, zu vermitteln, ich liebe euch, ich habe etwas übrig für euch. So, wir lagen dann vor ihrem Bett mit 5, 6 Kindern auf so einem Fell und waren einfach nur glücklich. Und aber diese Frau, die hat sich auch vorgenommen, uns mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und sie nahm mich in eine Gemeinde und ich muss euch ehrlich sagen, das war unglaublich langweilig. Also das hat mich nicht begeistert. Ich habe mit Kirche überhaupt nichts an den Hut gehabt. Wir mussten zwar vom Heim in die Kirche, aber ich bin meistens eingeschlafen dabei. Und aber ich habe es wegen ihr gemacht, ja, weil ich spürte, sie hat eine Beziehung zu mir. So, und eines Tages sagte sie, hey Hans-Peter, da gibt's eine Jugendfreizeit, möchtest du mit? Und ich sage, ja klar, wenn du mich mitnimmst, gehe ich mit. Und ich ging auf diese Freizeit. Und da gab es einen Abend, gab es einen Film. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber vielleicht kennt ihn jemand, wenn ich euch jetzt erzähle, um was es ging. Und da wurde eine Mauer gezeigt und diese Mauer war die Sünde. Und das war so ein Tierfilm und ein Zeichentrick. Und ein Elefant versuchte mit aller Wucht gegen diese Mauer zu rennen. Er wollte diese Mauer umwerfen. Und er nahm Anlauf und rannte gegen diese Mauer. Die Mauer blieb stehen. Keine Chance. Ein Affe versuchte, über diese Mauer zu klettern. Und je höher er kletterte, je höher wurde die Mauer. Er kam nicht oben rüber. Eine Schlange versuchte, unter die Mauer hindurchzukommen. Sie grub sich immer tiefer in die Mauer hinein. Aber je tiefer sie ging, je dicker wurde die Mauer. Und irgendwo war eine Türe in dieser Mauer. Und da stand Jesus oben drüber. Und dann hieß, wenn du diese Mauer hinter dir lassen möchtest, musst du durch diese Tür. So, ich wusste nicht, dass ich ein Sünder bin. Ich habe das noch nie gehört vorher, was es heißt, Sünder zu sein. So, aber ich wusste auf einmal in meinem Herzen, ich muss durch diese Mauer. Und nach diesem Abendveranstaltung ging ich zu einer Betreuerin und sagte, bitte beten Sie für mich. Ich möchte durch diese Mauer. Ich möchte, dass diese Mauer sozusagen hinter mein Leben kommt. Und wir gingen auf die Knie, ich fing an zu weinen und gab Jesus mein Leben. Und hat eine Zeit gedauert und als ich aufstand, spürte ich, wow, es war wie wenn ein Rucksack von meinem Rücken weggenommen wurde, wie Lasten von mir abgefallen sind, obwohl ich nicht wusste, dass ich Lasten getragen habe, obwohl ich nicht wusste, was Sünde bedeutet, war es wie wenn es gerade so ein ganzer Rucksack voller Steine von mir fiel und ich war, wow, frei. So, ich kam ja wieder zurück in die Schule. Und wie es so ist in der Schule, okay, die Leute kannten mich ja als brutal, die kannten mich ja als schwierig. Also wenn ich denen jetzt erzählen würde, ich habe Jesus gefunden, die würden auch denken, der hat jetzt einen kleinen Schuss. So war mein Gedanke. Aber es gab zwei Situationen, die mir gezeigt haben, dass Gott in mein Leben begonnen hat, was zu tun und zu verändern. Das war, ich kam in eine Situation hinein, wo mich wieder irgendjemand reizte und ich habe ihn voll mit meiner Faust ins Gesicht geschlagen. Aber in diesem Moment, wo ich das getan habe, spürte ich Mitleid. Und ich entschuldigte mich sehr, sehr oft bei ihm. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ja, und irgendwann fing er an zu sagen, jetzt hör mal auf zu spinnen, ja. Ich habe es gehört und es reicht. Aber es war mir wirklich wichtig, ja. Ich spürte, das ist ein Blödsinn, was du da machst. Oder eine Erzieherin, sie kam, sie hat die Hände voller Taschen und ich sah sie und ich ging zu ihr hin und fragte sie, darf ich Ihnen helfen, Ihre Taschen zu tragen? Also ich schaute mich an und sagte, Hans-Peter, alles okay? Ja, ich sag, wieso? Ich will doch nur mal die Taschen tragen. Ich sagte, ja, aber das hast du nie gemacht. So, also in meinem Herzen spürte ich, Gott hat begonnen, mein Leben zu verändern. Ich muss euch noch etwas sagen, als ich aus der Schule rauskam. Ich meine, ich habe ja zwei Kinder, die sind alle auf dem Gymnasium. Das heißt, okay, sie sind wirklich geliebt. Und aber ich sage das jetzt, weil ich es ja manchmal... Okay, ich habe euch vorhin gesagt, ich wollte nichts lernen. Ja, ich wollte nicht meinen Eltern den Gefallen tun, dass sie denken, aus ihrem Sohn ist noch was geworden. Und ich musste ja nach der Schule, weil ich nicht wusste, was ich werden soll und tun sollte, kam ich ja auch in die Berufsberatung hinein. Und die machten mit mir allerlei Tests. Und ich bin überall durchgefallen. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, überall durchgefallen. Und die haben gesagt, was soll aus dem werden? Nichts. Nichts. Sie konnten mir nichts bieten. Was soll aus denen werden? Und einer hat es wörtlich gesagt, sagt, Hans-Peter, aus dir kann nichts werden. Das war die Antwort von den Berufsberatern damals. Und vielleicht waren sie völlig verblüfft, dass es überhaupt sowas gab. Aber als ich mich bekehrt hatte, fing sich an, mein Denken zu verändern. Nun, ich bin heute Pastor, also ihr seht, trotzdem, wenn die Berufsberater sagt, aus dir kann nichts werden, der Herr glaubt an dich. Und er macht was Wunderbares aus dir. Und es gab ja auch die Zeit, wo dieser Berufsberater eines Tages, ich kann es nicht alles erzählen, ich hatte dann eine Masseurausbildung gemacht, hatte eine Praxis eröffnet. Und eines Tages stand er vor meiner Praxis und las meinen Namen und ich kam gerade raus und er sagte, sind Sie der Hans-Peter Zimpfer? Also, und er fragte mich ein paar Sachen vom Heim, sagte, ja, ich bin der. Dann sagt er, okay, ich will Ihnen was sagen. Ich war derjenige, der bei Ihnen damals die Tests gemacht habe. Und ich war derjenige, der nicht geglaubt hat, dass jemals aus Ihnen was werden sollte. Ich gratuliere Ihnen. Ich sagte, Dankeschön. Und wir gingen auseinander. Gott ist ein Gott, der verändert. Und da waren aber ja noch mein Vater und meine Mutter. Und ich hasste sie ja, ich lehnte sie ja ab. Mein Vater ist 1973 gestorben. Ein Herzinfarkt. Und ich habe diesen Tod nicht von meiner Mutter erfahren, sondern ich habe das irgendwie durch andere Leute gehört. Und ich ging zu meiner Mutter und sagte, okay, ich habe gehört, mein Vater ist gestorben. Sagte sie, ja, der ist tot und die Beerdigung ist dann und dann. Und ich ging zur Beerdigung hin. Normalerweise ist es halt so, wenn so mindestens mal so ein enger Angehöriger auch stirbt, dass ja die Familie vorne irgendwo im Aussiedlungssaal zusammensitzen. So als ich kam, sagte sie, setz dich ganz hinten hin. Das ist okay, ich habe mich hinten hingesetzt, habe mich überhaupt nicht getraut. Das war das erste Mal auf eine Beerdigung, keine Ahnung, wie man sich verhielt dort. Und als dann der Gottesdienst vorbei war, sind wir zum Grab gelaufen. Und ich stand auch neben meiner Mutter am Grab, weil ich wusste gar nicht, wo ich mich sonst hinstellen sollte. So, und alle sind hingegangen, haben meine Mutter herzliches Beileid gewünscht. Nur an mir sind sie vorübergegangen. Niemand wusste, dass sie einen Sohn hat. Und als sie und noch eine alte Frau, ich nehme an, dass es vielleicht ihre Mutter war, am Grab stande und ich hinter ihr stand, sagte sie, jetzt verschwinde. Und aber ich war damals schon gläubig. Und ich weiß, dass viele Menschen in Freiburg, die in der Praxis hatte, und meine Mutter war relativ bekannt, weil sie Oberkellnerin war auf dem Freiburger Münsterplatz. Und ich weiß noch, es kam eines Tages eine Frau in die Praxis hinein, und sie sagte mir, sagen Sie mal, Herr Zimmer, haben Sie eigentlich Verwandten? Ich sage, ja, ich habe Verwandten und die wohnt da und da. Weil ich kannte nur meine Mutter. Und dann sagt sie, ja, ich kenne an dieser Adresse auch eine Frau, aber das ist meine beste Freundin und ich weiß, dass sie keine Kinder hat. Dann habe ich ihr gesagt, vielleicht wissen Sie nicht alles. Und ich habe ihr meinen Ausweis gezeigt, weil sie konnte es gar nicht glauben, dass sie eventuell doch mit dieser Frau was zu tun haben sollte. Aber ich konnte sie überzeugen, dass diese Frau, die sie kannte, ihre beste Freundin, meine Mutter war. Sie sagt, ich war mit ihrer Mutter überall. Wenn es ein Urlaub war, jede Feier, jeden Geburtstag, ich war dabei. Ich bin ihre beste Freundin gewesen. Aber dass sie einen Sohn hatte, nie gewusst. Und viele Leute da, die waren, brachen ein bisschen eine kleine Welt zusammen. Ja, wenn du eine beste Freundin hast und du erfährst eines Tages, dass sie Kinder hat, ohne dass du es als beste Freundin wusstest, da ist natürlich eine Frage des Vertrauens. Und also mein Vater ist gestorben, habe diese Beerdigungsgeschichte erlebt. Ich wusste, wo meine Mutter arbeitete. Ich habe sie jahrelang nicht gesehen, obwohl wir gar nicht so weit in Freiburg mehr auseinander wohnten. Und ich war ein paar Jahre gläubig und dann wusste ich auf einmal, ich muss zu meiner Mutter und ich muss um Vergebung bitten. Ich habe das andere Leute erzählt und sie sagten, Hans-Peter, du hast ein kleines Problem, deine Mutter hat dich ins Heim gesteckt. Wenn, dann muss sie sich bei dir entschuldigen. Aber ich sage, ich weiß, ich muss zu ihr hin. Ich muss zu ihr hin. Und ich ging zu ihr hin und ich machte mit ihr einen Termin aus und sie ging auch drauf ein. Und wir trafen uns im Hotel irgendwo in Freiburg. Und wir saßen an einem Tisch, wir stellten uns was zum Trinken. Und natürlich, ich war nervös, wusste nicht, wie ich es anfangen sollte. Aber irgendwann nahm ich allen Mut zusammen. Ich sagte, Mutter, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Für mich bist du eine Frau, die mir nie Unrecht getan hat. Meine Mutter ist nicht vom Stuhl gefallen. Sie hat nicht gesagt, Halleluja. Sie hat nicht gesagt, darauf essen wir und trinken wir an. Gar nicht, sie war einfach nur ruhig. Aber in meinem Herzen haben sich Ketten gelöst. In meinem Herzen wurden Mauer der Bitterkeit und der Härte gerade umgeschmissen. Und ihr wisst ja, Vergebung ist nicht so sehr die Frage, was tut's mit dem anderen, sondern es ist immer die Frage, was macht's mit dir? Ja. Und die Bibel sagt immer so, weil es an dir liegt, schaffe Frieden. Und ich hatte auch mittlerweile geheiratet. Und meine Mutter, sie hatte ein Problem. Sie wurde krank. Sie hatte Krebs bekommen. Und wir wollten ihr auch helfen. Aber was sie nicht tun konnte oder zulassen konnte, ist, dass wir ihr irgendwelche Hilfeleistungen geben konnten. Sie sagt, bitte tu es nicht. Ja, ich habe dich ins Heim gesteckt. Ich kann nichts von dir annehmen. Und so konnten wir ihr eigentlich gar nichts Gutes tun. Sie war auch der Meinung, dass sie sagt immer, der oben, der bestraft mich jetzt. Denn ich bin krank. Ich sage, nein, Mutter, das glaube ich nicht, dass du krank bist, wegen dem da oben. Das ist nicht die Ursache, denn ich habe dir vergeben. Aber sie ist an der Krankheit gestorben. Und als ich auf ihre Beerdigung war, da hatte ich dann weitläufige Verwandten kennengelernt. Das waren die ersten Verwandten. Das sind eigentlich mehr so Großcousins, Cousinen, sage ich mal. Und nach der Beerdigung kam die Frau zu mir und sagte, ich möchte dir etwas sagen. So kurz vor dem Tod deiner Mutter hat sie uns Folgendes gesagt. Mein Sohn muss einen Glauben haben, der gewaltig sein muss, der das Leben so bewältigt und letztendlich im Leben steht. Also da wusste ich, irgendwas hat sie gesehen. Ich bin auch ganz bewusst dann zum Grab meines Vaters gegangen, weil ich wollte ihn bewusst loslassen und habe auch am Grab letztendlich Vergebung ausgesprochen. Ja, es war mir wichtig, das in die geistliche Welt hineinzusprechen, weil ich wollte ihn nicht mehr als Anklage oder ihr wisst ja, wenn Menschen, denen ihr nicht vergibt, sie werden euch überall begleiten, Tag für Tag. Sie übernehmen die Kontrolle deines Denkens und deines Handelns, denn du denkst immer an die Menschen, die dich verletzt haben, an die Menschen, die dich enttäuscht haben, die Versagen in dein Leben hineingebracht haben, wenn du ihnen nicht vergibst. Und ich wusste, das will ich nicht mehr. Und ich habe ihn losgelassen. Ich weiß natürlich heute auch, dass meine Eltern ihre Geschichte haben. Und dass da Gründe sind, warum sie das gemacht haben. Und ich weiß ja, meine älteste Tochter ist ja hier. Kurz vor ihrer Geburt habe ich ja zu meiner Frau gesagt, ich weiß gar nicht, was es heißt, Vater zu sein. Ich habe nie einen Vater gehabt. Und aber ich habe den Vater im Himmel kennengelernt, der mich liebt von ganzem Herzen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die für mich sehr, sehr bedeutend ist und die auch heute noch mich jedes Mal bewegt, weil es die Liebe des Vaters offenbart. Ihr kennt alle Petrus wahrscheinlich, schon mal gehört. Ja, dieser wunderbare Mann, der sich vorgenommen hat, der gesagt hat, Herr Jesus, wenn sie dich verraten, ich werde dich nicht verraten. Ich sag's jetzt mit meinen Worten. Jesus, ich bin bereit für dich ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit für dich zu sterben. Und ich glaube, dass Petrus geglaubt hat, dass er krank ist vor Liebe zu Jesus. Ich glaube, dass er es ernst gemeint hat. Es kam der Moment, wo er das hätte tun können. Ja, ihr wisst, in diesem Vorhof, als Jesus verraten war, wurde oder als man ihn verurteilt und verhört hat. Und die Leute erkannten Petrus und sie sagten, hey, du bist doch auch einer von denen. Und zuerst sagt er, nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Und als er zweite Mal gefragt wurde, dann geht es noch weiter und sagt, fing er sogar an, sich zu verfluchen. Und sich zu verfluchen ist fast wie ein Todesurteil, denn er sagt, verflucht sei ich, wenn ich diesen Menschen kenne. Und er macht es auch das dritte Mal. Und in Lukas Evangelium heißt es, dass Jesus sich rumdrehte und ihm in die Augen schaute. Und ich glaube, dass es diese Auge der Leidenschaft war für die Menschen und für Petrus. Und Petrus sah die Auge seines Herrn, und er drehte sich um, ging raus, und die Bibel schrieb dann, er weinte bitterlich über sein Leben. Warum habe ich Jesus verraten? Was hat mich veranlasst, ihn bloßzustellen? Und ich sag mal, das war die Geburtsbekehrungsstunde überhaupt von Petrus. Und als Jesus, ihr wisst ja, er kam ans Kreuz, all diese Geschichte, wurde begraben. Und als er auferstanden war, war Petrus einer der Hauptfokus von Jesus. Und Jesus ging zu Petrus. Er erwischte ihn ja beim Angeln. Petrus war wieder bereit, in sein altes Leben zurückzugehen. Er sagte, komm, lass uns wieder fischen. Er war berufen, Menschen zu fischen, aber er ging wieder hinein in seinen Fischerberuf. Und Jesus holt ihn. Und als Jesus stand am Ufer, und ich sage immer, Jesus steht an unser Lebensufer, und er rief den Namen von, er sagt eigentlich Kinder. So ungefähr, alles klar? Und Johannes sagte, hey, Petrus, das ist der Herr. Petrus sprang ins Wasser, schwamm ans Ufer, frühstückte mit Jesus. Und dann ging ja Jesus mit ihm spazieren. Und dann fragte ihn ja diese drei Fragen, die wir alle kennen. Und es war für Jesus wichtiger als alles andere, wie viel irgendwelche Leistungen abzufragen. Er fragte ihn, die ersten zweimal fragte er, Simon, Petrus, liebst du mich, wie Gott die Menschen liebt? Er fragte ihn ja nach der Agape zunächst. Und Petrus sagte, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Er fragte ihn das zweite Mal, Simon, Petrus, liebst du mich, wie Gott die Menschen liebt? Und Petrus sagte wieder, Herr, du weißt, ich liebe dich. Und dann macht Jesus einen interessanten Schritt. Im Urtext heißt es auf einmal, dass Jesus ihn nicht mehr nach der Agape fragte, sondern nach der Philia. Er fragte ihn nach der Freundesliebe. Und letztendlich fragte das dritte Mal Jesus Petrus, Petrus, liebst du mich wie ein Freund? Und in diesem Moment rattelte es bei Petrus und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, was ich mir vorgenommen habe. Du weißt, wie ich gesagt habe, ja, ich werde für dich sterben. Du weißt, ich habe gedacht, ich könnte für dich ins Gefängnis gehen. Und als ich das hätte tun können, habe ich versagt. Aber in meinem Herzen ist Liebe da für dich. Und ich liebe dich wie ein Freund. Und Petrus und Jesus ging ja dann auf ihn drauf ein und sagte, geh in deine Berufung wieder hinein. Und was mir das zeigt, ist, Jesus glaubte an Petrus. Und Jesus glaubt an dich und er glaubt an mich. Es hat mal jemand gesagt, wenn er aufhören würde, an uns zu glauben, wir würden uns in 1000 Atomteile auflösen. Wir sind nur noch hier, weil er an uns glaubt. Egal, wie du versagt hast, egal, wie dein Leben begonnen hat, egal, was in dein Leben hineingekommen ist, er glaubt an dich. Ich hatte ein ganzes großes Problem, ich war sehr, sehr minderwertig. Ich hatte hohe Minderwertigkeit, die Leute glauben mir das heute nicht mehr, aber es ist so. Völliges, zerstörtes Selbstbild. Ja, ich war nie bei Psychologen, weil ich mich Gott sei Dank rechtzeitig bekehrt habe, mit 16, 17. Nichts gegen Psychologen, weil er hier ist. Aber ich musste da nicht hin, weil die Liebe Gottes mich so radikal verändert hat wie Petrus. Und es kam der Tag auch, weil ich diese Minderwertigkeit habe, die ganz verschiedene Facetten sich ausgewirkt hat, dass ich mir nichts zutraute, ja, dass ich Dinge ständig gefallen habe lassen. Dass der Tag kam, wo ich sage, Jesus, ich will nicht mehr minderwertig sein. Ich rede von deiner Liebe. Ich rede von der Liebe Gottes und wegen jedem Furz bist du beleidigt, sage ich mal. Gott erhört so eure Gebete ganz radikal. Er schickt dir Menschen, die ganz bewusst in dein Leben mal hineingreifen und dich herausfordern, was dein Selbstwertgefühl, das Selbstgefühl anbelangt. Aber ich sage euch, Gott, ich meine, jeder hat seinen Tick. Ja, ich habe heute auch noch meine Ticks. Aber Gott hat angefangen, mein Herz zu heilen von Minderwertigkeit. Und Gott will dein Herz heilen von Minderwertigkeit. Gott will, dass du weißt, wer du bist in ihm. Gott will, dass du weißt, dass du sein geliebter Sohn bist. Dass du seine geliebte Tochter. Wir kennen das. Und ein Gott ist, der auf uns wartet. Und für mich, ich möchte diese eine Geschichte erzählen. Ich erzähle sie also am Begegnungswochenende, weil sie mich fasziniert, wie Gott Menschen sieht. Vielleicht kennt ihr sie auch. Ein Pastor, der hatte einen Scheck ausgefüllt und er schrieb auf diesen Scheck 100 Euro drauf und er fragte seine Gemeinde, wer will diesen Scheck haben? Und alle Hände gingen hoch. Ich so, ich habe den Scheck nicht hier. Also, ich erzähle es nur. Alle Hände gingen hoch. Und dann sage ich, okay, bevor ich diesen Scheck weitergebe, werde ich mit diesem Scheck was machen. Er nahm diesen Scheck und zerkrummelte in ihnen seine Hände, sodass richtig dieser Scheck faltig war. Und er zog ihn auseinander und er fragte wieder, wer möchte diesen Scheck haben? Wieder gingen alle Hände hoch. Er sagt, okay, bevor ich diesen Scheck irgendjemand geben, werde ich noch was anderes machen. Er legte diesen Scheck auf den Boden und er fing an mit seinen dreckigen Schuhen. Ja, stellt euch mal so Schuhen vor, die es hat draußen geregnet, du gehst über eine Wiese, Dreck, Matsch hängt dran. Und er fing an, diesen Scheck mit seinen Schuhen über den Scheck zu streifen, so dass er nicht nur zerknittert war, sondern jetzt auch richtig dreckig war. Und er hob diesen Scheck auf und er fragte wieder die Gemeinde, wer will diesen Scheck haben? Was glaubst du? Wer würde ihn von euch haben wollen? Mal Hände hoch. Wow, also dann musst du den Scheck nächstes Mal, die wollen sie an. Exakt. Alle wollten diesen Scheck haben. Der Scheck, es war interessant, ich habe das meiner Gemeinde erzählt und da haben die meisten haben gesagt, nee, ich würde ihn nicht nehmen. Dann sagt, dann habt ihr ein Problem. Denn der Wert des Schecks war immer noch dasselbe. Der Wert war immer noch dasselbe. So, wenn du heute Morgen hier bist und du dich zerknittert fühlst und auch wie wenn Menschen Füße über dich so als Fußabtreter streifen, du bist immer noch wertvoll. Immer noch wertvoll in Gottes Augen. Er sagt, du bist es. Ja, und ich freue mich. Ja, ihr kennt ja sowieso die Geschichte von diesem stinkigen Sohn, ja, den der Vater im Himmel gar nicht zu Wort kommen ließ, sondern ihn einfach in seine Arme nahm. Und diese Liebe ist unsere Versicherung, unsere Garantie in unsere Schwierigkeiten, ist unsere Garantie, wenn wir uns verändern, auch wenn wir so, wir sind ja oftmals sehr wechselhaft, aber für uns ist Gottes Liebe eine Garantie, dass er zu mächtig ist, um zu versagen, dass Gott zu weise ist, um einen Fehler zu begehen und dass er uns so sehr liebt, um uns nicht zu verletzen. Und das muss ganz tief in unser Herz rein. Das dürfen wir nicht nur wissen. Das muss in unser Herz hinein. So wie dieser junge Mann, wo ich am Anfang erzählt hat, der gesagt hat, ich will diesen Vater sehen. Ich habe nie einen Vater gehabt. Aber wenn es diesen Vater gibt, ich will ihn sehen. Er hat ihn auf eine ganz eigenartige Weise gesehen. Aber er hat ihn gesehen. Aber Gott will, dass wir ihn sehen, hier auf dieser Erde. Er will, dass er offenbart wird durch uns. Er will ihn durch den Heiligen Geist offenbaren und sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe einen wunderbaren Plan. Und wisst ihr, wenn du so einen Gottesverständnis hast, was hält mich ab, mich solch einem Gott unterzuordnen? Und wenn du so ein Verständnis hast für deine Ehe, okay, wir gehen mal ein bisschen tiefer. Was hält dich ab, solch einen Mann dich unterzuordnen? Und ich weiß, dass es jetzt rattert. Und du sagst, ja, wenn du wüsstest. Ich kenne das. Aber genau weil wir mit Vorbehalten leben, genau weil wir erfahrungsorientiert leben, bekommen wir auch damit Probleme. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er hat einen Plan. Er will dich heilen, egal ob du verlassen worden bist. Er will deine Minderwertigkeit heilen. Egal, was in dein Leben hineingekommen ist, er ist ein Gott, der nie fehlt. Es ist ein Gott, der sich vorgenommen hat, und das fasziniert mich ja. Viele Leute vergessen das. Es heißt nicht in der Bibel, ich bin bei euch bis an dein Lebensende. Das steht nicht so, das steht drin bis an der Weltende. Und das ist ein Unterschied. Ja, denn sonst würde es ja bedeuten, dass wenn wir tot sind, dass wir mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Aber ganz interessanterweise, eigentlich heißt es, dass er mit uns sogar durch den Tod hindurchgeht, bis wir einmal bei ihm sein werden. Ja, also selbst im Tod, sagt die Bibel, bist du nicht allein. Wow, ist so gewaltig, oder? Ja, das ist okay. Grabpredigt heute nicht, aber einfach mal zu Verständnis, wer Gott ist. Ja. Und wenn das in unser Herzen hineinfällt, ja, dann werden Zweifel aus unserem Herzen verschwinden. Dann werden Ängste nicht mehr in unseren Herzen sein. Ja, wenn ich das verstehe, ja, dann werde ich hinausgehen können und sogar müssen, weil ich krank bin von solch einem Gott. Lass uns mal aufstehen. Darf ich dich bitten, dass du ganz kurz dich mal so ein paar heilige Klänge für mich hineinlegst. Es ist nicht das für Manipulation gedacht, sondern es ist nur für mich, weil mir hilft es, im Geiste zu bleiben. Ich möchte zunächst zwei Dinge tun. Ich weiß nicht, ob heute Morgen irgendjemand da ist, der Jesus noch nie in sein Leben aufgenommen hat. Ich habe vorhin nicht rumgeschaut. Gut, wir sind auch zum ersten Mal hier. Aber vielleicht ist jemand hier, der noch nie zu diesem wunderbaren Jesus gegangen ist. Vielleicht hast du viel davon gehört, warst vielleicht schon ein paar Mal hier oder irgendwo anders. Aber du hast noch nie diesen Schritt getan. Sag, Herr Jesus, wenn es stimmt, was dieser Mann da sagt, dass du mich liebst von ganzem Herzen, ja, dann liebst du mich ja auch jetzt in meiner Situation. Und Jesus ist gekommen. Und der Vater hat ja durch Jesus das Beste überhaupt uns gegeben. Er kann ja gar nichts mehr tun. Ja, es gibt nichts mehr, was er tun kann, außer dass er Jesus gesandt hat. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut gelassen. Und Jesus sagt, ich bin euer Freund, weil ich habe mein Leben gelassen. Echte Freunde geben ihr Leben hin. Und er sagt, ich habe es hingegeben. Und vielleicht hast du diesen Schritt noch nie bewusst gemacht. Ich sage, Herr, hier bin ich. Vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein. Nimm mich an als dein Sohn oder deine Tochter. Aber heute ist der Tag. Wenn jemand hier ist, das noch nicht gemacht. Heute ist der Tag, den Gott dir gegeben hat. Das ist der Termin, den er für dich gesetzt hat. Und ich sage dir, der Himmel freut sich über einen, der heimkehrt. Es ist wie eine Heimkehr. Ja, wie dieser 24-Jährige, dass ich will meinen Vater sehen. Er ist heimgekehrt.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.